Deutschlandfunk. Der Tag.
Wir sprechen heute über zwei Kontroversen. Die erste, die Humboldt-Uni in Berlin steht im Sturm, weil sie einen Vortrag einer Biologin zunächst abgesagt hat, die die These vertritt, aus biologischer Sicht gibt es nur zwei Geschlechter. Der Vorwurf von Cancel Culture steht jetzt im Raum. Sogar von der Bundeswissenschaftsministerin gab es Kritik, auch wenn die Uni mittlerweile angekündigt hat, die Vorlesung in anderem Rahmen nachzuholen. Und die zweite Kontroverse dreht sich wieder mal, muss man sagen, um Andrei Melnyk. Der ukrainische Botschafter soll angeblich aus Berlin abberufen werden, wegen umstrittener Aussagen zum ukrainischen Nationalisten Stepan Bandera. Beides ordnen wir heute ein, in der Tag im Deutschlandfunk an diesem Dienstag, den 5. Juli 2022. Ich bin Philipp May. Hi.
Zwischen männlich und weiblich liegen ganz viele Übergangsstadien. Auch das ist inkorrekt. Es gibt nur männlich und weiblich. Es gibt aber, wie wir gelernt haben, bei den sekundären Geschlechtsmerkmalen einfach ja, verschiedene Stufen, die dann eine Varianz oder eine bimodale Verteilung zeigen. Aber das gilt nicht für das Geschlecht an sich.
So, das ist ein Ausschnitt aus dem Vortrag der Biologin Marie-Louise Vollbrecht. Geschlecht ist nicht Geschlecht. Warum es in der Biologie zwei Geschlechter gibt, heißt er. Er ist im Internet mittlerweile abrufbar, nachdem die Berliner Humboldt-Uni sich entschieden hat, den Vortrag in ihrer langen Nacht der Wissenschaft nicht zu zeigen. Hören wir nochmal schnell, wie der Unisprecher Boris Nitsche das begründet.
Wir konnten die Gefahrenlage nicht wirklich gut abschätzen. Wir haben aber eine Verantwortung gegenüber dem großen, dem vielen Publikum, das so lange nach der Wissenschaft kommt, dass hier mit Familien da war, dass hier einen schönen Abend haben wollten und wir wollten die auf keinen Fall gefährden. Deswegen haben wir versucht, verantwortungsvoll zu handeln.
Ja, und verantwortungsvoll hin oder her, die HU, die steht jetzt massiv in der Kritik. Das Einknicken vor Aktivisten wird ihr vorgeworfen. Und diese Schlagworte Gender bzw. Geschlecht und Cancel Culture allein haben ja das Potenzial zurzeit für eine deutschlandweite erhitzte Debatte, die Sebastian Engelbrecht aus unserem Berliner Landesstudio für uns verfolgt. Und deshalb habe ich ihn jetzt zu mir im Podcast eingeladen. Hallo Sebastian nach Berlin.
Hallo Philipp.
Fangen wir vielleicht einfach erstmal mit dem Stein des Anstoßes an, beziehungsweise mit der Frau, um die es geht. Wer ist Marie-Louise Vollbrecht?
Ja, bis vor kurzem war die noch überhaupt nicht bekannt. Das ist eine Biologin an der Berliner Humboldt-Universität. Sie schreibt dort gerade ihre Dissertation, ihre Doktorarbeit. Sie ist insbesondere tätig im Bereich der Verhaltensphysiologie und sie befasst sich eben mit solchen Themen wie Geschlechtlichkeit in der Biologie, in der Tierwelt. Was gibt es da für Fortpflanzungen zum Beispiel in geschlechtlicher und nicht geschlechtlicher Weise in der Tierwelt? Und das interessiert sie einfach, das Thema der Geschlechter. Sie ist allerdings dann doch auch über die Biologie schon ein bisschen bekannt geworden. Eine ganz junge Frau natürlich, Ende 20, Anfang 30 würde ich schätzen. Sie hat am 2. Juni in der Welt einen Artikel veröffentlicht, durch den sie ein klein bisschen bekannter geworden ist. Und da vertritt sie eine ganz interessante These. Sie polemisiert nämlich, interessant auch für uns, Philipp, sie polemisiert gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also gegen uns sozusagen, weil da nämlich eine Propaganda betrieben würde, die ihr überhaupt nicht gefällt. Da wird nämlich die Fehlinformation der Vielgeschlechtlichkeit vertreten. Da wird die Zweigeschlechtlichkeit in Frage gestellt in Sendungen. Und sie meint, dass das falsch wäre. Und sie ist der Auffassung, dass man da eben, aber darauf kommen wir später noch, wenn wir über einen Vortrag sprechen, zwischen gesellschaftlicher und sexueller, biologischer Definition von Geschlecht, dass man da unterscheiden muss. Aber interessant, dass sie sozusagen auch ein gesellschaftliches Engagement und nicht nur ein biologisches Engagement gezeigt hat. Sie polemisiert gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und sie polemisiert gegen diese These, dass es mehr als zwei Geschlechter gäbe.
Okay, das ist ja wirklich interessant. Wie begründet sie denn konkret ihre These von den zwei biologischen Geschlechtern?
Sie sagt, in dem aktuellen gesellschaftlichen Diskurs, der ja sagt, es gibt nicht nur zwei Geschlechter, sondern wo eine Mehrheit inzwischen der Menschen sagt, es gibt viele Geschlechter, auch zwischen männlich und weiblich, und man kann das gar nicht so genau beziffern, wie viele das sind. Das ist eben eine ganz individuelle Sache, die Geschlechtlichkeit. Da meint sie, da wird zu stark vermischt die biologische, sexuelle Sicht des Geschlechts und auf der anderen Seite die gesellschaftliche Sicht, was man so kennt als Gender. Ja. Und sie ist bereit zu akzeptieren, dass es in gesellschaftlicher Weise vielleicht viele Stufen von Geschlechtlichkeit gibt, aber sexuell, biologisch gibt es nur zwei. Basta, Punkt aus. Ganz radikale These. Man darf das nicht vermischen, diese beiden Formen der Definition des, oder diese beiden Sichten des Geschlechts. Es gibt biologisch nicht mehr als zwei Geschlechter. Dann sagt sie allerdings einschränkend, und sie ist ja eine gute Wissenschaftlerin, sonst wäre sie nicht Promotionsstudentin, es gibt da viele Übergangsstadien. Auch in der biologischen Sicht des Geschlechts, und zwar bei den sekundären Geschlechtsmerkmalen, da gibt es Übergangsstadien, aber, dann sagt sie wieder, das Geschlecht an sich ist dennoch klar, das Hauptgeschlecht, nicht das sekundäre, sondern das primäre Geschlechtsmerkmal ist ganz eindeutig, da gibt es nur männlich und weiblich. Und sie sagt, ihre Meinung, das wäre die gängige Meinung, die in Biologie und Medizin allgemein akzeptiert sein.
Also halten wir einfach mal fest, es ist ein hoch umstrittenes Thema in der Wissenschaft. Wie entstand denn jetzt daraus der Skandal?
Ja, also bei der langen Nacht der Wissenschaften, das gibt es hier einmal im Jahr, verschiedene wissenschaftliche Institutionen in Berlin sind dann nachts auch geöffnet, da gibt es dann interessante Veranstaltungen und Vorträge, sollte sie einen Vortrag halten. Und der Vortrag war genau zu diesem Thema, zu der Zweigeschlechtlichkeit. Diese These wollte sie da nochmal unterstreichen. Ihre Unterscheidung zwischen Sex und Gender wollte sie noch einmal sozusagen in der Öffentlichkeit darlegen. Und davon haben diese kritischen Leute in der Studierendenvertretung von diesem Referat mitbekommen, hat dieser Arbeitskreis kritische JuristInnen mitbekommen. Eine, ich würde mal sagen, im weitesten Sinne linke Gruppierung an der Humboldt-Universität, und die haben gesagt, das werden wir verhindern. Wir lassen es nicht zu, dass in dem prominenten Senatssaal der Humboldt-Universität diese Frau Marie-Louise Vollbrecht diese Irrlehre vertritt. Das ist unwissenschaftlich. Nicht nur das, es ist menschenverachtend, es ist queerfeindlich, es ist transfeindlich. Das war ihre These und ist ihre These. Und deshalb haben sie zu einem Protest aufgerufen, um diese Veranstaltung am letzten Sonnabend war sie geplant zu verhindern. Dass da eine bekanntermaßen transfeindliche Referentin, nämlich durch diesen Weltartikel, von dem wir schon sprachen, dass der eine Bühne bereitet werde, das sei skandalös. Die Frau stünde geschlechtlicher Selbstbestimmung im Wege und sie vertrete eben eine sozusagen überkommene Theorie. Die Humboldt-Universität verschließe die Augen vor einer transfeindlichen Positionierung und der darf keine Bühne gegeben werden.
Und die Humboldt-Universität hat, naja, zumindest dann tatsächlich diesen Vortrag abgesagt. Wir haben gerade ja die Erklärung der Humboldt-Universität gehört, des Pressesprechers, dass eben die Gefahrenlage zu groß gewesen wäre, wenn man den Auftritt durchgezogen hätte. Ist das glaubwürdig?
Ich bin ein bisschen kritisch, Philipp. Ich kann es nur wiedergeben. Die Humboldt-Universität und ihr Sprecher, mit dem ich auch gesprochen habe, argumentieren so, es sei eine Demonstration und eine Gegendemonstration geplant gewesen, so nach dem Motto, an unserer Universität wären diese beiden Kräfte aufeinander gestoßen. Das klingt so nach ganz großer Randale, die da sich hätte ereignen können und möglicherweise sich dann ereignet hätte in diesem ehrwürdigen Senatssaal der Humboldt-Universität. Da fürchtete man gewissermaßen, dass da dann Steine fliegen und Menschen aufeinander zugehen und eine Schlägerei beginnt. Wir können die Sicherheit nicht garantieren und deshalb haben wir es abgesagt. So ist dann die Argumentation der Humboldt-Universität gewesen. Aber meine Frage ist ja, gut, es gibt eine interne Sicherheit der Humboldt-Universität, aber es gibt ja auch eine Polizei. Für so einen Fall gibt es ja in Berlin eine in Deeskalationsfragen bestens über Jahrzehnte trainierte Polizei, die an allen Ecken und seit vielen Jahren hier so etwas mit so etwas umgehen kann und auch Streithähne auseinander und Hennen auseinanderhalten kann. Und da frage ich mich schon, warum die Humboldt-Universität da nicht einfach auf die Polizei vertraut hat.
Also der Eindruck bleibt, die Uni ist schlicht vor einigen Aktivistinnen und Aktivisten eingeknickt.
Das ist der Eindruck, der sich mir auch aufdrängt. Die werden vielleicht ihre Gründe gehabt haben, warum sie die Polizei nicht in diesem Saal haben wollten. Na klar, wenn man eine lange Nacht der Wissenschaften macht, dann will man nicht, dass da bewaffnete Polizisten stehen mit Schlagstöcken. Das ist sozusagen einer Wissenschaft und einem Senatssaal nicht würdig. Und das könnte ich mir vorstellen, dass eine Universität dieses Szenario verhindern wollte.
So, jetzt ist das nicht der erste derart gelagerte Fall an der Humboldt-Uni. Der Historiker Jörg Barbarowski, der wollte ungefähr 1,5 Jahre war es ja in meiner Erinnerung, ein Zentrum für Diktaturforschung eröffnen, das vom Senat der Hochschule nicht bewilligt wurde. Viele haben da auch von Druck von linken bzw. trotzkistischen Studierenden gesprochen. Du hast das damals auch schon für uns gecovert. Sind die Fälle tatsächlich ähnlich gelagert? Kann man die miteinander vergleichen?
Ja, es gibt eine ganz kleine Gruppierung von linken Studierenden, da mögen auch Trotzkisten dabei sein, die in dem sogenannten Referat, diesem Studierendengremium an der Universität, das auch eine Mitbestimmungsfunktion in der Verfassung der Universität hat und in der Praxis, in diesem Gremium sitzen die und haben eine sehr große Macht. Das heißt, in diesem Studentenparlament, das diesen Referat bestimmt, sind Gruppierungen wie RCDS und also Christdemokraten, sozialdemokratische Gruppierungen unterrepräsentiert und diese Linken sind sehr stark repräsentiert. Warum? Weil sie ganz stark sich an den Wahlen beteiligen. Nur 1% der Studentenschaft, der Studierendenschaft wählt überhaupt. Das führt dazu, dass die Linken also unheimlich stark sind in dieser Studierendenvertretung. Mhm. Und dann nutzen sie ihre Möglichkeiten, um radikale Positionen durchzusetzen. Zum Beispiel, Jörg Barbarowski wollte ein Zentrum für Diktaturforschung gründen an der Humboldt-Universität. Und da haben sie gesagt, diese These ist uns nicht recht. Wir dulden nicht, dass die Nazi-Diktatur mit der stalinistischen Diktatur auf eine Ebene gestellt wird. Das ist sozusagen eine revanchistische Position, eine Position, die nicht akzeptiert wird. Und sie haben durch ihr Mitbestimmungsrecht in den entscheidenden Gremien der Universität im Senat dafür gesorgt, dass dieses Zentrum, was Barbarowski, ein anerkannter Stalinismusforscher, gründen wollte, nicht gegründet werden konnte. Und die Universität hat klein beigegeben. Auch damals wie heute lautete der Vorwurf, die Wissenschaftsfreiheit ist in Gefahr durch den Druck dieser Studierendenvertretung.
Kann man sagen, die Uni, die Humboldt-Uni, hat ein Ideologieproblem?
Kann man so sagen. Ich sehe das Problem darin, dass die Studierenden zum großen Teil nicht mitwählen und dadurch so eine Radikalisierung entsteht in den Vertretungen der Studierenden, die eigentlich gar nicht der Studierendenschaft entspricht. Und darin sehe ich das Problem, warum sind die meisten Studierenden so passiv und nutzen ihr Wahlrecht nicht? Das ist sozusagen der Kern des Problems und dadurch entsteht diese Hyperideologisierung.
Spannend. Sebastian, du sprichst heute noch mit allen Beteiligten und wirst dementsprechend in den nächsten Tagen weiter für uns über das Thema berichten. Danke dir für diese Einordnung heute.
Sehr gern.
Es war ein wirklich bemerkenswertes Interview, das der Journalist Thilo Jung mit dem ukrainischen Botschafter Andrei Melnik geführt hat. Vor allem der Teil, als es über Melniks Verehrung des ukrainischen Nationalisten Stepan Bandera ging. Hören wir mal nur in einen kurzen Ausschnitt rein.
Ich werde dir heute nicht sagen, dass ich mich davon distanziere. Und das war's. Ja.
Das ist ja deine Entscheidung.
Das ist meine Entscheidung, und das kannst du nicht verstehen. Aber weil
ich verstehe nicht, wie man jemanden als Helden bezeichnen kann, der gleichzeitig Massenmörder von Juden und Polen war.
Bandera war kein Massenmörder von Juden und Polen. Er war kein Massenmörder. Das sage ich. Und das kann ich auch wieder bestätigen. Also er war kein Massenmörder.
So, das waren 30 Sekunden eines Schlagabtauschs zu Bandera, der allein 20 Minuten ging. Und der dazu führte, dass sich sogar das ukrainische Außenministerium schriftlich von den Aussagen Melniks distanzierte. Und seit gestern nun melden Bild und Süddeutsche Zeitung übereinstimmt, dass Melnik sogar ganz aus Berlin abberufen werden und nach Kiew ins Außenministerium zurückkehren soll. Sabine Adler, unsere langjährige Osteuropa-Korrespondentin, kennt Melnik schon seit Jahren. Und deswegen habe ich Sie heute gefragt, wie gesichert ist denn die Abberufung des Botschafters?
Genau, das sind nur Medienberichte. Es gibt keine Bestätigung, auch auf Nachfrage nicht. Also das Schicksal von Andriy Melnik als Botschafter in Deutschland ist bis jetzt ungeklärt.
Schauen wir deswegen erstmal auf den Stein des Anstoßes. Warum es jetzt überhaupt diese Berichte gibt, beziehungsweise diese Gerüchte? Das war ja Melniks Verehrung des ukrainischen Nationalisten und Freiheitskämpfers Stepan Bandera. Eine sehr problematische Figur der Geschichte. Kannst du Bandera noch einmal kurz für uns einordnen?
Bandera ist tatsächlich eine wirklich sehr komplizierte Figur. Und das hängt damit zusammen, dass er auch in einer sehr komplizierten Zeit gelebt hat und gewirkt hat. Das war die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen. Und das war in Europa eine Zeit, in der Großreiche auseinandergefallen sind, unter anderem eben auch die K&K-Monarchie und andere und die Türkei und so weiter. Und es war eine große Bewegung von Nationalstaatenbildung. Das hat sich auch auf dem Gebiet der Ukraine abgespielt. Bandera wollte unbedingt einen unabhängigen ukrainischen Nationalstaat. Und dafür war ihm quasi jedes Mittel recht. Und er war jemand, der ein Begründer der nationalistischen Bewegung war, als solcher auch ein Attentat auf den polnischen Botschafter verübt hat und deswegen vor Gericht stand. Und er war jemand, der versucht hat, ein sogenanntes ethnisch reines Gebiet zu schaffen. Und zwar auch mit Hilfe von Massakern. Er hat also seine Anhänger dazu bewogen, tatsächlich Juden zu ermorden, Polen zu ermorden, Ungarn, kurzum alle, die nicht ukrainisch waren. Denn er wollte sozusagen am Ende vorweisen, hier auf diesem Gebiet der Ukraine handelt es sich um ein ethnisch reines Gebiet. Deshalb haben wir den Anspruch, eine Ukraine zu gründen. Und als dann 1941 die Nazis die Ukraine besetzten, machte er sofort gemeinsame Sache mit den Nazis, in der Hoffnung, dass die Nazis ihn in seinem Bestreben unterstützen. Also er war zu dieser Zeit genau mit den Nazis bereit, weiter Juden zu ermorden und auch Polen zu ermorden. Und die Nazis haben ihm einen Strich insofern durch die Rechnung gemacht, als dass sie ihn sofort inhaftiert haben. Er kam in ein KZ, war dort aber in einer sogenannten Ehrenhaft, wurde wieder entlassen. Also er hatte jetzt nicht diese ganz fürchterliche, schreckliche KZ-Zeit mit schwerster körperlicher Arbeit, Entbehrung, Hunger, Tod zu vergegenwärtigen, sondern er hatte Vorzugsbedingungen, wurde dann freigelassen und wurde 1959 vom sowjetischen Geheimdienst KGB erschossen. Das hat ihm in der Ukraine zum Teil einen Märtyrerstatus verschafft, denn er galt als jemand, der der verhassten Bolschewiki etwas entgegensetzte, der sich gegen die Sowjetunion, gegen die Besatzer stellte. Und das hat ihn für den einen Teil der Bevölkerung zu einem Helden gemacht. Und für die anderen, die das sehr viel kritischer und sehr viel differenzierter sehen, hat man immer betrachtet, dieser Mann ist wirklich über Leichen gegangen. Man konnte ihm zwar persönlich nicht wirklich eine Mittäterschaft beim Morden nachweisen, aber dass er der geistige Urheber war, das ist eigentlich unbestritten.
Und jetzt gehört Melnik ziemlich klar zum einen Teil sozusagen der Bevölkerung, also zu dem Teil, der in Bandera einen Helden sieht. Und er wurde jetzt vom Journalisten Thilo Jung in seiner YouTube-Sendung Jung und Naiv sehr hart zu Bandera befragt und war nicht bereit, von seiner Verehrung abzurücken, beziehungsweise auch nur Konzessionen zu machen bezüglich Banderas Rolle in der Geschichte, so wie du das jetzt erklärt hast. Wie erklärst du dir das? Kann man das erklären?
Ich erkläre mir das so, dass Andriy Melnik, wie viele auch sehr geschätzte Ukrainer, da in eine Zwickmühle geraten. Auf der einen Seite ist da Russland, ist Putin, der die gesamte Ukraine und vor allem aber die ukrainische Regierung als faschistisches Regime bezeichnet. Und das heißt natürlich auch, dass so jemand wie der Botschafter als Faschist bezeichnet wird von Moskau. Und jetzt wird er gefragt, ob er den Faschisten Bandera verurteilen soll. Und ich kann es mir nur so erklären, ob es so ist, weiß ich nicht. Ich habe Herrn Melnyk nicht persönlich gefragt danach. Aber ich kann es mir so erklären, dass er sich selbst sagt, wenn Bandera der Feind für Moskau ist, die Inkarnation des Feindes für Moskau und ich auch als Faschist für Moskau gelte, dann ist sozusagen Bandera der Feind für Moskau und der Feind für Moskau ist mein Freund, also werde ich einen Teufel tun, Bandera so zu verurteilen, wie man das vielleicht machen würde. Das ist vielleicht eine Erklärung. Eine andere Erklärung könnte auch sein, dass natürlich in Zeiten des Krieges, wo es um das Überleben der Ukraine als souveräner Staat geht, dass man alles dafür unternimmt, um tatsächlich für die unabhängige Ukraine einzustehen und für jemanden eine Sympathie zu entwickeln, der tatsächlich das auch selber getan hat, freilich unter völlig anderen Vorzeichen, unter völlig anderen Bedingungen. Mhm. Was Melnyk nicht gemacht hat, er hat diese entscheidende Geschichte nicht gemacht, er hat sich nicht von der Gewalt, die Bandera bereit war anzuwenden, distanziert.
Okay, jetzt war ja auch über die Kontroverse von Bandera Melnyk oder ist Melnyk ein sehr spezieller Botschafter, wahrscheinlich der undiplomatischste Diplomat seit Donald Trumps Statthalter in Berlin, Richard Grenell. Viele Kanäle in Berlin sind ihm deshalb seit langem versperrt, hört man. Warum schlägt jetzt ausgerechnet diese Geschichte auch in der Ukraine so hohe Wellen?
Da geht es um das ukrainisch-polnische Verhältnis. Denn bei diesen Massakern unter Banderas geistiger Urheberschaft waren Hunderttausende von Polen. Die Polen haben sich seinerzeit an den Ukrainern ebenfalls mit Massakern gerecht. Und es war ein Blutvergießen von zwei Seiten und auf beiden Seiten. Das hat ganz, ganz lange zu wirklich schwierigen Verhältnissen zwischen den beiden Ländern geführt und man ist über die Jahrzehnte tatsächlich wieder zu einer ganz guten Basis gekommen. Es gab wieder eine Annäherung und eine Verständigung und man muss wirklich sagen, das Verhältnis war nie so gut, wie es derzeit ist. Die Regierung in Warschau unterstützt die Ukraine mit Waffen, mit Geld, mit politischer Hilfe, wo immer sie irgendwie kann. Und dass jetzt ausgerechnet ein Botschafter dieses Verhältnis, dieses ukrainisch-polnische Verhältnis derart belastet über solche wirklich empfindliche Vergangenheitsfragen, das ist einfach unklug gewesen. Da hat die Regierung auch sehr schnell reagiert. Das Außenministerium hat sich von Melniks Äußerungen distanziert, um so vor allem jeden Schaden von dieser Beziehung nach Warschau zu verhindern. Und das ist etwas, das hat Melnyk in dieser ganzen Gemengelage, in diesem Interview, was auch wirklich sehr kontrovers und auf Konfrontation bedacht geführt wurde, das hat er da einfach aus dem Blick verloren.
Mhm. Aber wir halten fest, mit Melnyk und seinem Verhältnis zur Bundesregierung hatte das gar nichts zu tun.
Zunächst nicht. Es gibt eine Äußerung vom Antisemitismusbeauftragten Klein, der Melnyk kritisiert wegen dieses Interviews, wegen dieser Haltung. Aber diese Verstimmung, auf die du hinaus möchtest, ja, nehme ich jetzt mal an, geht eigentlich um was anderes. Da geht es um Melniks Auftritte, immer wieder Waffen zu fordern. Das hat er sehr beharrlich gemacht. Beharrlich ist ein Euphemismus, für das, wie er das gemacht hat. Also er war wirklich, wirklich sehr fordernd, sehr unbeherrscht zum Teil. Und das haben ihm wirklich viele Menschen auch übel genommen. Das hat man ihm auch nicht nur im politischen Berlin übel genommen, sondern es gibt, wenn man allein sich ein bisschen auf Twitter bewegt, ja wirklich eine breite Kontroverse um diesen Botschafter. Er war in seinen Forderungen alles andere als zurückhaltend. Es war nicht die Bitte um Unterstützung, es waren immer Forderungen um Unterstützung. Und das kam einfach im Ton in Berlin und in Deutschland bei sehr, sehr vielen Menschen wirklich nicht gut an.
Andererseits muss man natürlich auch sagen, dass viele gerade in Deutschland Melnik für seinen Klartext ja auch bewundern fast, beziehungsweise schätzen. Hat er mit diesem sehr forschen, wie du sagst, Auftreten der Sache der Ukraine mehr geschadet oder doch eventuell auch geholfen, weil er natürlich den Druck auch auf Olaf Scholz und die Bundesregierung hochgehalten hat? Das ist ja auch eine Lesart, die es durchaus gibt.
Also in Kiew hat man das die ganze Zeit ganz eindeutig beantwortet. Da war Melnik ein sehr guter Botschafter, denn er hat erreicht, dass die Bundesregierung sich bewegt, dass sie sich endlich entscheidet, erstens überhaupt Waffen zu liefern, also Abstand zu nehmen von dieser 50 Jahre alten Regel, dass keine Waffen in Kriegsgebiete geschickt werden. Er hat erreicht, dass sich die Bundesregierung, der Bundeskanzler politisch für die Ukraine sehr viel stärker einsetzt, zum Beispiel in Brüssel, zum Beispiel für den Kandidatenstatus der Ukraine in der Europäischen Union. Und dieses ewige Druckmachen von seiner Seite hat tatsächlich ja bewirkt, dass sich die Bundesregierung in ihrer Haltung vielleicht ein bisschen auch angeschubst fühlte. Vielleicht hatte sie diese Schritte sowieso in diese Richtung vor, aber dass er sie ein bisschen beschleunigt hat, das ist so, zumindest so die Beobachtung von außen. Und deshalb hat man ihn in Kiew gewähren lassen. Denn es gibt ganz andere Töne in Kiew und es gibt ganz andere Vorgehensweisen. Da werden nämlich ganz genau die Botschafter der Ukraine in den verschiedenen Ländern der Erde beobachtet. Und die werden ganz genau daran gemessen, wer hat geliefert und wer hat nicht geliefert. Und wer nicht geliefert hat, der wurde abgesetzt von seinem Posten. Also so gesehen, Melnik ist lange eben nicht abgesetzt worden, auch wenn man viel Kritik aus Berlin an seiner Person gehört hat. Kiew hat zu Melnik gestanden. Er war ein gelittener Botschafter, weil er sozusagen unterm Strich geliefert hat. Und das ist etwas, was auch die Ukrainer ihm sehr hoch anrechnen. Es gab also Unterstützung durch seine Hartnäckigkeit. Und dass er das auf diese Art und Weise gemacht hat, ich kenne Herrn Melnik seit Jahren, auch aus seinen Anfangstagen als Botschafter 2015. Und da muss ich sagen, da ist dieser Mann ein wirklich sehr ausnehmend freundlicher, ausnehmend höflicher Mann, der im privaten und im persönlichen Kontakt nach wie vor ist. Der hat da schon auch eine Wandlung erfahren. Und ich glaube, da ist einfach dieser ungeheuerliche, dieser brutale Krieg Russlands gegen sein Land schuld. Da darf man auch nicht Ursache und Wirkung verwechseln. Schuld ist dieser Krieg. Schuld ist im Übrigen auch dieser Spaltungsversuch, den Putin unternimmt, indem er sagt, die Ukraine, die in die EU will, das sind Faschisten und ihr holt euch Faschisten in die Europäische Union. Bitte macht das. Und wenn dann jemand wie Melnik auch noch sich nicht distanziert von Bandera, dann erfüllt er sozusagen das, was Moskau sagt.
Na, jetzt, wo du das so sagst, ich glaube, viele Medien werden Melnik, wenn er dann tatsächlich abberufen wird, nachtrauern. Wagst du eine Prognose angedenk all dessen, was du jetzt erläutert hast? Es ist ja auch wieder ein sehr ambivalentes Bild, auch seiner in Anführungsstrichen Erfolgsbilanz. Ob es wirklich an der Zeit ist, für Melnik seine Koffer zu packen Richtung Kiew?
Ich wage keine Prognose und denke aber, wir müssen einen Botschafter der Ukraine einfach aushalten, denn wir halten damit weniger aus als die Ukrainer mit ihrem Krieg.
Und das war's schon wieder für heute. Ich hinterlasse Ihnen noch schnell unsere E-Mail-Adresse dertag@deutschlandfunk.de, wenn Sie etwas schreiben möchten. Bitte gerne. Und ich gebe noch einen Hinweis in eigener Sache. Morgen bei uns im regulären Programm im Deutschlandfunk in der Frühsendung um 8.10 Uhr hören Sie im Interview Peter Frensch, den kommissarischen Präsidenten der Humboldt-Universität, natürlich zur Causa Marie-Louise Vollbrecht. Dann schildert er uns seine Sicht der Dinge. Später können Sie das Gespräch natürlich auch online nachhören unter deutschlandfunk.de. Ich bin Philipp May. Danke fürs Zuhören. Bis bald und tschüss.